Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, von dem Evangelium, das wir gerade gehört haben, hat der russische Dichter Fjodor Dostojewski einmal gesagt, wenn diese Geschichte, die Geschichte von der Versuchung Jesu, nicht in der Bibel stehen würde, man müsste sie erfinden. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass die Heilige Schrift es nötig hätte, dass wir heutigen versuchen, sie noch zu ergänzen oder zu erweitern, dass wir da noch eigene Erzählungen entwickeln müssten. Ganz im Gegenteil, das wäre vermessen. Aber ich will damit deutlich machen, dass diese Geschichte von der Versuchung Jesu auch für unser eigenes Leben, für unsere Gestaltung, für unsere Wertsetzungen, wenn wir genau drauf blicken, eine ungeheure Bedeutung haben kann. Und das gerade zu einer Zeit, in der die biblische Rede vom Satan, dem Versucher, ja so ziemlich in den Hintergrund gerückt wird. Wir haben ja so diese mittelalterlichen Bilder im Kopf, so mit Hörnchen und Pferdefuß. Und ich weiß nicht, inwieweit wir es ernst nehmen müssen oder sollten. Da bin ich auch sehr skeptisch. Aber das sind ja nur unsere menschlichen Vorstellungen. Es wird nun mal in der Heiligen Schrift nichts beschrieben, wie der Satan ausschaut. Wie gesagt, das Böse ist schon immer in der Welt gewesen. Bei Adam und Eva, die Geschichte vom Sündenfall, da interpretieren wir immer gerne den Satan hinein, aber es war ein harmloses Tierchen, das gar nicht so harmlos war. Die Schlange, nichts anderes steht in der Bibel. Der Satan, der taucht dann in der Hiobsgeschichte das erste Mal so richtig auf. Als derjenige, der versucht, als derjenige, der uns Menschen auf die Probe stellt. Und nichts anderes versucht er auch mit dem Sohn Gottes, mit Jesus. Hören wir noch mal hin. Er beginnt damit, dass Jesus Steine in Brot verwandeln soll. Was will er damit ausprobieren? Was will er damit auf die Probe stellen? Was will er uns damit sagen? Die Antwort ist relativ einfach. Er stellt genau an diesem Punkt auf die Probe, wo wir Menschen alle eigentlich sehr empfänglich sind. Die Steine, die in Brot verwandelt werden sollen, die stehen für einen guten und glücklichen Lebensstandard, für ein Leben, in dem man sich möglichst viel bis alles leisten kann, mit all den Spielarten, die wir uns vorstellen können. Brot in Steine zu verwandeln, ich habe immer das Gefühl, das versuchen viele Leute an den Börsen. Wenig Geld investieren, großen Reibach machen. Funktioniert aber in der Regel nicht. Bin mal gespannt, wann da der nächste Crash kommt. Bei den DAX-Werten, die wir jetzt haben. Steine sind Steine und Brot ist Brot. Brot wird nicht hergezaubert, Brot wird erarbeitet. Und diese Versuchung, die der Satan da Jesus um die Ohren schmeichelt, führt zu einer Antwort an anderer Stelle. So geht's dem, der sich Schätze sammelt auf Erden und ist nicht reich bei Gott. Klar, auf das tägliche Brot sind wir angewiesen. Ausreichendes Einkommen ist auch nötig. Die Frage ist immer nur, welchen Stellenwert, welche Sphäre unseres Lebens hat. Das Allerwichtigste, das kann es und darf es nicht sein, wenn ich das Wort Jesu ernst nehme, seine Antwort nämlich auf diese Versuchung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder deutlich machen. Das tägliche Einkommen ist eines, es ist wichtig. Aber das Wort Gottes, das hat noch mehr Gewicht. Und es muss mehr Gewicht haben, weil wir sind immer ganz schnell dann in Gefahr, bestimmte materielle Dinge dann auch zu vergötzen. Zum Beispiel das Handy oder sowas. Die Antwort verdaut der Satan. Und er führt Jesus weiter. Er nahm ihn mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich herab, denn es steht geschrieben, Psalm 91, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Der Satan will Jesus dazu verführen, ein Schauwunder zu vollbringen. Und ein Schauwunder ist etwas ungeheuer Praktisches. Da steht man hinterher gut da. Schaut mal, was ich Tolles kann. Edge kennt ihr nicht. Da kriege ich Bewunderung. Da liegen mir die Menschen zu Füßen. Staunen und hingerissen sollen die Menschen sein. Und der Satan will, dass die Menschen den Glauben an Gott ersetzen durch den Glauben an solche ganz erstaunlichen Ereignisse. Ganz fremd ist es uns nicht, oder? Wer genießt es nicht schon ab und zu, dass er mal im Mittelpunkt steht? Und das ist auch gut so. Aber dieses Streben nach im Mittelpunkt stehen, es darf nicht dazu führen, dass man dann über der ganzen Staunerei Gott vergisst. Erstaunlich, liebe Schwestern und Brüder, an unserem Evangelium heute ist für mich eins: Der Teufel zitiert aus der Bibel. Also kann ich ja nur zu dem Schluss kommen, der Satan ist ein ausgezeichneter Theologe. Jesus auch, denn er antwortet seinerseits mit einem Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem 5. Buch Mose: Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Der Teufel, ein ausgezeichneter Theologe. Die Theologie schützt anscheinend vor der Versuchung nicht. Ich habe diese Woche einen Zeitungsartikel gelesen, weil man hat versucht zu recherchieren, was denn dieser selbsternannte Kalif al-Baghdadi für eine Vorgeschichte hat, der mit seinem islamischen Staat den Nahen Osten mit Terror überzieht. Und habe gelesen, dass man meint zu wissen, er hätte an einer islamischen Universität einen Doktor der Theologie gemacht. Also scheint er auch theologisch zu argumentieren. Wenn ich jetzt eine Verbindung 1:1 zu unserem Evangelium herstelle, heißt es: Wenn der Satan in der Versuchungsgeschichte Jesu sein bibelfester Theologe ist und dieser Herr al-Baghdadi ein koranfester Theologe ist, wenn ich da einfach eine Gleichung ziehe, kommt unten raus, wenn ich also bibelfest und koranfest kürze aus meiner Gleichung, kommt unten heraus, al-Baghdadi ist gleich Shaitan, um es auf Arabisch zu sagen, oder der Satan. Von dem, wie er wirkt, von dem, was er anrichtet, von dem, wie er die Geschöpfe Gottes, zu denen wir Menschen auch gehören, behandeln lässt, lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu. Der Teufel führte Jesus auf die höchste Zinne des Tempels. Wirf dich hinab. Schließlich hat dein Vater ja versprochen, dass seine Beauftragten, seine Engel, dich auffangen. Ein Schauwunder. Ja, was wäre denn passiert, wenn Jesus dieser Versuchung erlegen wäre? Entweder das Schauwunder mit seinen falschen Folgen, oder er wäre am Fuß des Tempelbergs zerschellt. Und der Teufel hätte auf beide Arten und Weisen sein großes Ziel erreicht. Das Schauwunder hätte die Menschen irregeleitet. Und der Tod Jesu am Fuß des Tempels, das Erliegen der Versuchung, hätte die Mission des Messias zerstört. Und die dritte Versuch. Der Teufel führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da wird's mir ganz unheimlich. Satan will Jesus dazu anstiften, ihn anzubeten. Sozusagen Anstiftung zum Verrat am Vater. Und wieder zitiert Jesus aus dem 5. Buch Mose: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. An dem Punkt zeigt sich, dass es wichtiger ist, als die Bibel zu zitieren, nämlich dieses Wort auch zu verstehen. Nicht als allgemeine Wahrheit, die sich im Laufe der Zeiten immer wieder ändern kann, sondern als eindeutigen Hinweis auf Gott. Jesus tut das. Er stellt das richtig verstandene Wort dem Wort des Satans gegenüber. Der zitiert aus dem 91. Psalm, das mit den Engeln, ohne dabei in diesem Psalm einen Hinweis auf Gott zu sehen. Als Lohn für Verrat die ganze Welt gewinnen. Die Weltherrschaft. Na gut. In der Versuchung sind wir jetzt als Einzelne und als Gemeinschaft nicht, dass wir die Weltherrschaft angeboten werden. Aber auch wir wissen, welche Versuchung drin liegt, wenn einem Macht angeboten wird. Und wie schnell aus dem Nutzen der Macht ein Ausnutzen oder gar Missbrauchen wird. Viele Menschen meinen, das Wort Macht kommt von Machen. Die Macher sind die, die die Macht haben. Das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit, ja? Aber etymologisch ist es falsch. Macht kommt von Mögen. Ich kann und darf nur Macht ausüben, wenn ich die Menschen, über die ich ein gewisses Maß an Macht habe, auch mag. Dass ich ihnen durch dieses Machtausüben keinen Schaden zufüge, sondern dass ich zu ihrem Leben im Positiven beitrage. Das müsste man jetzt so manchem Machthaber ganz persönlich ins Poesiealbum schreiben. Die Versuchungen, denen Jesus ausgesetzt ist, die sind aber eben auch nicht nur die großen Versuchungen, die Weltherrschaft und Ähnliches. Es sind auch die kleinen Versuchungen, denen wir immer wieder begegnen. Das hat Martin Luther zum Thema einer seiner Predigten gemacht. Und er schreibt, dass nicht nur der einzelne Christ versucht wird, sondern die Kirche insgesamt. Na gut, Das ist für den Einzelnen dann schon wieder ein Trost. Aber die Kirche, sie soll und will sich ja als ein Instrument Jesu auf Erden verstehen. Und deshalb muss sie solchen Versuchungen widerstehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass eben in der Kirche hinter all dem Aktionismus die Verkündigung des Wortes Gottes in den Hintergrund gerät. Ob das schon das Erliegen einer Versuchung ist? Wenn ich Jesu Wort höre, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht, muss ich sagen, ja. Oder das Schauwunder. Das bezirzt auch die Kirche. Auch eine solche Versuchung. Das Schauwunder. Och, wie oft sind im Lauf der Kirchengeschichte die Augen da verblendet worden. In der christlichen Kunst gibt es genügend Beispiele. Und wie oft, nicht nur bei den Kirchentagen, sind wir versucht, eine ordentliche Schau abzuziehen. Womit ich nichts gegen den Kirchentag als solchen sagen will, nein. Aber ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, dass hinter all dem Staunen über eine großartige Sache derjenige, der Kern sein will und sein soll, der lebendige Gott, nämlich, dass der nicht verdrängt wird. Und eine weitere Versuchung, das Ausüben von Macht innerhalb der Kirche oder für die Kirche als solche, das war doch auch immer eine große Versuchung. Weite Teile der Geschichte des Bodenpersonals Gottes lassen sich unter das Wort Machtmissbrauch subsumieren. Und vielleicht ist dadurch vielen Menschen das Vertrauen auf Gott schwer gemacht worden. Die Verführungsgewalt des Satans. Die wird uns in unserem Evangelium heute richtig deutlich vor Augen gestellt. Das heißt nicht, dass wir an den Satan glauben. Denn Glauben heißt Vertrauen. Und das wäre doch das Letzte, was wir wollten. Wir dürfen ihm nicht vertrauen, dem Versucher. Wir dürfen ihm nur misstrauisch begegnen. Mit seinen Tücken rechnen. Damit müssen wir, das schärft uns das Neue Testament immer wieder ein. Und gleichzeitig merken wir, dass er in unserem Denken eigentlich nur noch eine winzige Rolle spielt, wenn überhaupt. Nicht nur für uns heute. Schon Goethe hat mal gesagt, das liebe Völklein merkt ihn nicht, auch wenn er sie am Kragen hätte. In der gegenwärtigen Theologie und in der Kirche ist von Satan nicht mehr viel die Rede. Nachdenklich macht mich allerdings, dass er, je weiter er innerhalb der Kirche aus dem Bewusstsein gerückt ist, zum Thema für die Dichter geworden ist. Aber das mag auch kein Wunder sein, denn in der griechischen Antike nannte man die Dichter Theologos, Theologen. Und manchmal erstaunt es mich schon, wie wenig die Menschen heutzutage mit dem Versucher rechnen, obwohl der tagtägliche Blick in die Welt eigentlich deutlich macht, wie groß seine Wirkungskraft ist. Er ist und bleibt eine Gefährdung für uns und unsere Beziehung zu Gott. Kann man vielleicht den ersten Petrusbrief noch dazu nehmen, wo der Verfasser sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Der Sonntag in Vocavit war ursprünglich ein Bußtag, ein Tag, an dem wir auf uns selbst und unser Leben blicken sollen, um die Wege richtig und neu auszurichten. Auch deswegen hat das Evangelium und die Predigt von der Versuchung Jesu, die auch unsere Versuchung sein kann oder auch ist, hier seinen richtigen Platz. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.